Ausgabe 3 des Science Busters Podcasts, Montag nach dem Weißen Sonntag 2021. Das heißt, wenn gestern Weißer Sonntag war, dann wäre eigentlich Taufe gewesen.
Aber?
Ja, Lockdown.
Ja, manchmal hast du Pech.
Willkommen zur dritten Folge, wie immer produziert mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien, Science Busters Podcast. Mein Name ist Martin Puntigam, heute mir gegenüber wieder Martin Moder, hallo.
Hallo.
Diesmal im Podcast, Mittwoch, 14.04. wieder im Fernseher. Das Ozonlob steht da am Programm, Florian Freistetter, du und ich, über Klimawandel mit Stadion Rock. Aufgezeichnet an der Uni Graz, Mittwoch, 21.55 Uhr, österreichisches Fernsehen, ORF. Eins, da kommen regelmäßig Nachfragen aus Deutschland und der Schweiz, ob man die Shows auch außerhalb von Österreich sehen kann. Und die Antwort lautet?
Ja, weltweit, sowohl im Livestream als auch eine Woche nach der Ausstrahlung in der ORF-TV-Thek. Link in den Shownotes.
Tadellos beauskunftet. Kann man sagen, das Studium hat sich schon gelohnt. In Ausgabe 1 haben wir erzählt, wie man aus einzelnen Muskelzellen ganze Hamburger machen kann, Kunstfleisch nennt man das, und wir haben überlegt, ob das legal in Österreich sein kann, aus sich selber Kunstfleisch-Nuggets zum Beispiel zu züchten und sich dann seinen Gästen als Hauptspeise aufzuwarten. Dazu haben wir eine Antwort bekommen von einem Anwalt aus Linz. Wie sie lautet, hören wir am Ende des Podcasts.
Herzliche Gratulation, fantastisch angeteased.
Kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. In unserem Podcast greifen wir ja auch immer wieder Themen auf, zu denen es mehr zu sagen gegeben hätte, wofür aber in der TV-Show oder in den Radioshows kein Platz mehr war. Das kommt heute auch noch. Am Beginn steht aber wie immer die Publikumsfrage. Danke vielmals für die vielen Fragen, die wir bekommen haben, als Sprachnachricht, per E-Mail, auf sciencebusters@podcast.at oder über Instagram. Wir beantworten die gern, entweder direkt, dann kriegt man gleich ein Mail-Retour, oder auf FM4. In unserer Live-Fragesendung oder in den Kolumnen oder eben da im Podcast. So wie die, die uns Stefan Obermüller geschickt hat über Instagram oder wie es in Oberösterreich Tradition ist, den Nachnamen vorangestellt vom Obermüller Stefan. Bitte.
Liebes Science Busters Team, mein Name ist Obermüller Stefan und ich hätte euch gerne eine Frage gestellt, und zwar lautet die: Was macht eurer Meinung nach mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, jetzt die Menschen gleich zu immunisieren, also vollwertig zu immunisieren mit beiden Impfstoffen, mit zwei Dosen der Impfstoffe, oder macht es mehr Sinn, dass man, weil das wird ja jetzt stark diskutiert, ob man vielleicht jetzt einmal alle einmal impfen soll und so quasi eine Teilimmunisierung darstellen soll und sozusagen dann vielleicht wartet auf einen vielleicht schon adaptierten, auf Mutationen adaptierten Impfstoff und den dann erst nachher verabreicht, quasi als zweite Impfung. Allerdings dann halt viel später. Macht es euch einer Meinung noch Sinn oder ist das kompletter Blödsinn?
Vielen Dank, Stefan. Länger warten mit der zweiten Dosis, auf die Idee kann man kommen, wenn nicht genug Impfstoff da ist, oder auf die Idee kann man auch sonst kommen?
Ja, das ist eine urinteressante Idee, die völlig zu Recht jetzt in vielen Ländern groß diskutiert wird. Da geht es um das sogenannte Dose-Sparing, oder wie man auf Deutsch sagen wird, Dosensparen. Es ist halt das Problem, wir haben zu wenig Impfdosen. Und jetzt ist die Frage, macht es mehr Sinn, wenn ich allen Leuten jetzt zwei Impfungen verpasse, damit die halt den maximalen Schutz haben? Oder wenn ich jetzt einmal den Fokus drauf lege, dass viele Leute eine Impfung bekommen, dass sie mal zumindest einen gewissen Schutz haben, und erst dann später irgendwann die zweite hinterher. Wo, auf welche Art würde ich mehr Leben retten? Das ist die Frage.
Und auf die Idee kommt man aber nur, wenn es zu wenig Impfstoff gibt. Also wenn es genug gäbe, würde man sich die Gedanken nicht machen oder schon?
Genau, da würde ich jetzt jeden halt zwei reinhauen in dem Intervall, das man untersucht hat. Es gibt auch noch eine andere Art von Dose-Sparing, die man überlegt. Und zwar, da geht es dann darum, dass man einfach schon alle zweimal immunisiert, aber halt nur mit der halben Dosis. Das hat ja quasi AstraZeneca versehentlich gemacht in einer ihrer Studien.
zu wenig geimpft?
Ja, die haben die erste Dosis versehentlich die Hälften reingehaut, weil sie nicht gescheit geschaut haben. Und haben dann gesehen, es funktioniert sogar noch besser.
Aber warum macht man das dann nicht serienmäßig oder dauert es noch eine Zeit lang, bis das bestätigt wird?
Ja, das ist halt die Frage. Zum einen, es dauert eine Zeit lang, bis das bestätigt wird, ob das wirklich so war oder ob es da Unterschiede im Studiendesign gibt. Und das ist alles in Wirklichkeit sehr kompliziert. Aber das sind die zwei Arten, die man beim Dose-Sparing überlegt. Entweder alle nur einmal immunisieren oder halt viele mit der halben Dosis. Also die halbe Dosis, das wird vor allem in den USA überlegt, aber ist jetzt auch noch nicht durchgesetzt.
Und warum wird das überlegt? Weil die dort halt am 4. Juli durch sein wollen und damit sie das Tempo schaffen? Oder weil es halt tatsächlich mehr Menschen hilft?
Weil es halt tatsächlich kurzfristig zumindest mehr Leben rettet. Dazu komme ich gleich. Man muss sich auch das mit der halben Dosis, das klingt irgendwie so unseriös. Und man hat da halt auch weniger Daten dazu. Man muss bedenken, so ein Impfstoff, das ist ja nicht wie ein Medikament, das sich im Körper verteilen muss. Ja, wenn ich jetzt die halbe Menge, weiß ich nicht, Paracetamol zu mir nehme.
Das Schmerzmittel.
Genau, das im Mexalin zum Beispiel drin ist. Dann ist ja wirklich so, dass in meinen Zellen dann auch wirklich die halbe Menge ankommt. Ein Impfstoff funktioniert nicht so. Beim Impfstoff, das haue ich halt in die Schulter rein. Und ob ich da jetzt, da geht es nicht darum, dass sie das im Körper verteilt. Deswegen ist auch nicht so entscheidend, wie übergewichtig ich bin. Ja, es kann schon einen Unterschied machen, aber da gibt es nicht so diesen klaren Zusammenhang. Da gibt es halt Mengen, die mehr oder weniger wirkungsvoll sind, aber da gibt es nicht diese klare Dosis, wo man sagt, da wirkt's und da wirkt's nur halb so stark. Man sieht das eher auch bei den BioNTech und Moderna-Impfstoffen zum Beispiel. Die haben vollkommen unterschiedliche Mengen an RNA drin. Das kann beides, aber sie wirken beide ziemlich gleich hervorragend gut. Das heißt, die Dosis ist da nicht so ein klares Verhältnis. Also man braucht jetzt nicht glauben, dass die halbe Dosis halb so wirksam ist. Aber wie gesagt, das mit der halben Dosis, das ist jetzt nicht das, was die meisten Länder überlegen, sondern es geht vor allem um die Frage, ob es vielleicht gescheiter wäre, jetzt den Fokus darauf zu legen, viele nur einmal zu immunisieren. Das ist zum Beispiel das, was man im Vereinigten Königreich macht, also in England.
Ja, und in anderen Ländern, die zum Vereinigten Königreich dazugehören.
In Kanada überlegt man das auch, die können
soll jetzt nicht nach, soll jetzt nicht nachfragen, den Unterschied zum Vereinigten Königreich und Großbritannien.
Okay, da ist. Nein, bitte nicht. Jedenfalls dort im UK, da geben sie 12 Wochen Abstand, zum Beispiel auch zwischen den BioNTech-Impfungen. Bei uns waren das bisher immer 3 Wochen und jetzt mittlerweile hat man auch schon verlängert auf 6 Wochen.
Und 12 Wochen ist bei AstraZeneca die reguläre Pause
dazwischen. Genau, da hat man schon gesehen, das wirkt da am besten. Bei BioNTech hat man diese Daten noch nicht, dass das da besser wirken wird. Aber UK macht es trotzdem schon und Kanada, weil sie nämlich aus einer anderen Überlegung, eben aus dieser Dose-Sparing-Überlegung heraus. Weil die Überlegung ist folgende. Wenn ich sehr viele Leute einmal immunisiere, dann weiß ich, es sind sehr viel schneller sehr viele Leute zumindest teilweise geschützt. Ja, wir wissen ja zum Beispiel bei AstraZeneca, da ist ja das Impfintervall sowieso viel länger und das ist da auch gar nicht zwingend so schlimm, weil da gibt es zum Beispiel Daten aus Schottland, auch aus der Region, wo sie gesehen haben, dass bereits die erste Dosis von AstraZeneca einen 94%igen Schutz vor Einlieferung ins Krankenhaus bietet. Das heißt, zumindest was schwere Verläufe betrifft, ist auch die Immunisierung mit einer Dosis bereits sehr wirkungsvoll. Und wir haben zum Beispiel von BioNTech haben wir Daten aus Israel, wo ja auch schon die Impfen ja, die sind ja schon fast fertig, dass bereits nach der ersten Dosis ein 90%iger Schutz überhaupt vor symptomatischer Infektion besteht.
Das heißt, die brauchen die zweite Dosis gar nicht, haben sie dem Kanzler aber trotzdem nicht mitgegeben im Privatflugzeug.
Nein, das kann man so eben nicht sagen, dass die zweite Dosis nicht brauchen. Ja, die zweite Dosis macht schon alles besser. Also dann steigt nochmal die Wirksamkeit, dann wird das Ganze auch länger anhalten etc. Aber man kann sagen, nachdem man jetzt diese Daten hat, die zeigen, dass die erste Dosis bereits sehr, sehr viel bewirkt, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wenn man den Fokus darauf legt, dass viele Leute jetzt mal diesen Schutz bekommen, man insgesamt viele Leben rettet.
Aber das war jetzt bis jetzt alles nur gut. Warum macht man das denn nicht standardmäßig?
Das ist eine hervorragende Frage. Und die Antwort, es gibt eigentlich 2 große Nachteile. Das eine ist, man hat lange nicht gewusst, wie gut ist die Immunität nach einer Impfung, aber man weiß auch nicht wirklich, wie lange dieser Impfschutz nach der ersten Impfung anhält.
Das heißt, man kann sehr gut geschützt sein durch eine Impfung, egal wie viel geimpft wird, oder nicht egal, aber halt die halbe Dosis oder die ganze Dosis, aber es kann, man weiß nicht genau, wie schnell das wieder abnimmt.
Genau, ich meine, man muss vollständigkeitshalber schon sagen, wir wissen auch bei zwei Dosen nicht, wie lange die Wirkung anhält. Aber da untersuchen wir es zumindest, einmal Studien laufen. Und wenn wir jetzt nur eine Dosis geben und sagen, wir warten 3 Monate, dann wüsste man jetzt gar nicht, ob nicht vielleicht nach 1-2 Monaten die Leute vielleicht schon wieder infektionsgefährdeter werden. Ja, da hat man einfach keine Daten und man hält sich in der Forschung bei solchen Dingen immer so gut ans Protokoll, das man untersucht hat, wie nur irgendwie möglich, weil man möchte ja nicht im Dunkeln tappen.
Aber was heißt, man hat keine Daten? Bei dem zuletzt zugelassenen Impfstoff in der EU, Johnson & Johnson, da hat es immer geheißen, eine Dosis reicht. Die müssen ja Daten haben, sonst wäre der Impfstoff ja nicht zugelassen worden.
Ja, die haben auch Daten und das wird auch gar nicht selten gefragt, warum braucht man bei dem nur eine Dosis, wenn es immer heißt, die zweite macht alles besser. Und die Antwort ist sehr unbefriedigend, weil in Wirklichkeit der Grund, warum man da nur eine Dosis benötigt, ist, weil man bei Johnson & Johnson halt gesagt hat, geben wir mal eine Dosis und schauen wir, ob es auch passt.
Echt? Also die waren einfach spät dran und haben sich gedacht, wir brauchen ein USB, wir brauchen ein neues Marketingargument, warum unser Impfstoff was Besonderes ist und nicht erst der vierte und später dran. Und dann haben sie gesagt, wir probieren es einfach, unser Tool ist einmal impfen und dann sind wir die Ersten, wo man eine Dosis braucht.
Ja, im Prinzip wird das der Grund sein. Also es ist an diesem Impfstoff jetzt nichts anders vom grundsätzlichen Wirkprinzip wie bei den anderen Vektorimpfstoffen wie AstraZeneca oder Sputnik V. Die funktionieren halt alle so, dass sie einen harmlosen Adenovirus nehmen, Spike-Protein, Erbinformation verpacken und infizieren. Aber die allermeisten Impfstoffanbieter haben halt gesagt, gut, wir wissen, dass nach 2 Impfdosen die Wirksamkeit am besten ist. Deshalb testen wir jetzt große klinische Studien mit 2 Impfdosen.
Die Vorsichtigen fangen schon 2 Wochen vor der Schularbeit an zu lernen, weil sie wissen, dann schaffen sie es sicher. Und Johnson & Johnson hat gedacht, eine Woche lernen muss auch reichen.
Und schauen wir, ob sie das auch ausgeht. Und siehe da, sie haben gesehen, es geht sich auch aus. Das heißt, es ist überhaupt nicht gesagt, ja, dass eine Dosis BioNTech nicht genauso wirksam wäre wie eine Dosis Johnson & Johnson oder vielleicht sogar wirksamer. Mhm. Es ist einfach, dass Johnson & Johnson halt von Anfang an gesagt hat, wir schauen, ob ich mit einer Dosis auch viel erreiche, weil dann kann ich die Welt viel schneller immunisieren und sehr viele Leben retten. Und man muss aber vielleicht auch sagen, es laufen ja auch bereits klinische Studien, wo es schauen, ob 2 Dosen von dem Johnson & Johnson Impfstoff nicht auch wirksamer wären, was auch absolut zu erwarten ist. Ja, also da ist kein großer Unterschied, da hat man einfach Daten, wo man sieht, eine Dosis ist auch super. Genau.
Und das ist jetzt der erste der beiden angekündigten Nachteile, dass man nicht genau weiß, wie lange der Immunschutz anhält.
Richtig. Und der zweite Grund, das ist der eigentlich entscheidende, wieso man da so zurückhaltend war, was diese Strategie betrifft. Und zwar hat man die Sorge, dass wenn ich jetzt die Bevölkerung mit nur einer Dosis teilimmunisiere, also einen Immunschutz aufbaue, der zwar gut genug ist, um viele Leute zu schützen, aber nicht so gut, dass er wirklich dieses Virus effektiv in seiner Verbreitung stoppt, dass ich dann unter Umständen diese Escape-Mutanten heranzüchte, also diese Fluchtviren.
Also das heißt, da verändert sich dann das Virus, weil es muss, weil sonst ist es so ähnlich wie wenn man Antibiotika-Packung nicht fertig nimmt, dass man dann wieder, dass die Krankheit dann nicht ganz verschwindet?
Genau, das wäre das Prinzip, weil das Problem ist immer, wenn ich einen evolutionären Druck anlege, dass sich die Krankheitserreger oder Lebewesen oder was auch immer ich gerade beobachte, in diese Richtung bewegen. Ja, und jetzt ist die Sorge, dass wenn nur so ein leichter Selektionsdruck in der Bevölkerung ist, der groß genug ist, um den Viren quasi beizubringen, das ist ein blödes Wort, aber sagen wir mal, den Viren beizubringen, diesem Selektionsdruck zu entkommen, diesem Immunsystem zu entkommen, dass das nicht ausreicht, wenn der Schutz nicht so gut ist, dass er wirklich die Viren dran hindert, sich auszubreiten.
Das heißt, da haben die Viren, so wie man es am Handy hat, beim Autofahren, ein Navi, das sagt, auf der Hauptverkehrsroute gibt's Stau, wir empfehlen folgende Alternativrouten, wo man besser weiterkommt.
Ja, genau. Im Prinzip machen das die Viren. Und das war halt immer das Argument. Also man könnte es anders formulieren. Ich glaube, ich habe das schlecht formuliert. Man könnte es anders formulieren und sagen.
Das war sehr gut formuliert.
Nein, lass ich so. Nein, vielleicht sage ich trotzdem. Wenn ich im Labor einem Virus beibringen möchte, Antikörpern zu entkommen, und da werde ich nachher noch im Detail drauf eingehen, dann würde ich im Prinzip genauso vorgehen. Ich würde einen Selektionsdruck ausüben. Also ich würde sie mit Antikörpern konfrontieren, die zwar ausreichen, um den Viren einen Vorteil zu verschaffen, wenn sie den Antikörpern entkommen, aber nicht ausreichen, um das Virus zu stoppen. Dann dränge ich das Virus in die Richtung. Und das war immer die große Sorge und deswegen war man da sehr zurückhaltend. Und jetzt ist aber eine Arbeit erschienen, die diese beiden Punkte vergleicht. Ja, die schaut, ist es denn wirklich wahrscheinlicher, dass Fluchtmutanten aufkommen, wenn ich jetzt in Anbetracht all der Daten, die wir jetzt haben, und die haben wir ja noch nicht lang, ist es wirklich wahrscheinlicher, dass solche Fluchtviren entstehen, wenn ich nur die erste Impfung verabreiche und die zweite dann erst viel später. Ja? Mhm. Also nur damit das keiner glaubt, man überlegt nicht, die zweite Dosis gar nicht zu geben. Das steht nicht zur Debatte, das wäre sicher ein Riesenfehler, weil dann auch die Immunantwort viel schneller weg ist, als sie weg sein müsste und weil viel mehr Leute krank werden müssen und viel mehr Überträger sein werden. Man überlegt nur, ob es sich vielleicht lohnt, auch mit allen Impfstoffen 3 Monate zu warten. Ja? Und da ist so eine Arbeit erschienen aus Harvard, die diese Überlegungen gegenüberstellt. Also es ist keine wirkliche Modellierungsstudie, es ist keine eigenständige Studie, es ist eigentlich nur ein Artikel, der diese Argumente abwägt, aber zu einem klaren Fazit kommt. Und sein Fazit ist schon, dass wenn ich möglichst viele Leute einmal impfe, dass das nicht nur kurzfristig viele Leben rettet, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit sogar verhindern oder es unwahrscheinlicher machen würde, dass diese Fluchtviren entstehen.
Also die Fluchtviren, das ist ja ein ganz neues Wort, oder? Hat es das in der Virologie, in der Molekularbiologie vorher schon gegeben?
Nein. Das habe ich zum ersten Mal gehört, wie du mir davon erzählt hast, dass das irgendwer in der Zeit im Bild gesagt hat.
Genau, im Fernseher war das.
Genau, ja. In einer Vorlesung oder so. Also das haben es, glaube ich, also weil der eigentliche Begriff ist ja Escape-Mutante.
Und also das ist einfach nur übersetzt worden für die Zeit im Bild-Kundschaft zum Mittag und seitdem hat sich das durchgesetzt?
Genau. Also ich weiß gar nicht, wie weit sich's durchgesetzt hat. Wenn man dann auch googelt, findet man noch immer nicht so viel, zumindest vor einer Woche. Aber es ist ein schönes Wort, ich mag das. Naja, auf jeden Fall, damit das zutrifft, dass sich die Fluchtviren nicht züchte durch eine einmalige Immunisierung, müssen eigentlich zwei Voraussetzungen gegeben sein. Die eine ist, dass die halbe Dosis, ja, sei es jetzt wirklich, dass ich die Dosis halbiere oder dass ich nur eine Impfung gebe, dass diese Halbierung quasi von dessen, was ich verabreiche, einen Impfschutz bietet, der höher ist als der halbe Impfschutz, den 2 Dosen bringen würden. Weil, wenn ich das jetzt wieder gut ausgedrückt habe in deiner...
Das heißt, das Einzelne muss mehr sein als die Summe ihrer Teile, ja, um es humanistisch auszudrücken.
Das ist viel besser ausgedrückt, ja. Und weil sonst würde ich ja auch in Wirklichkeit jetzt auf gesellschaftlicher Ebene Immunität verlieren durch diese einmalige Impfung. Und die zweite, und das haben wir schon gesehen jetzt oben bei den Daten, die ich erwähnt habe, dass das der Fall ist. Das ist gut. Die zweite Voraussetzung ist, dass auch nach der ersten Impfung ein gewisser Schutz vor Weitergabe des Virus bestehen muss. Ja? Und da gibt es jetzt auch seit kurzem Daten, zum Beispiel aus der Impfstudie von Moderna, also auch so ein RNA-Impfstoff, der bei uns auch, glaube ich, ja, der ist bei uns auch schon. Okay. Wir haben nicht viel gekauft, aber wir haben ihn.
Nein, wird auch verimpft. Ja, ich war unlängst mit unserem Nachbarn impfen und der hat Moderna gekriegt. Ja.
Ja, der Glückliche, naja. Weil der Name so schön ist. Ich sage ich als Moda und als großer RNA-Fan.
Ja, leider zu spät geboren. Ja. Wenn du schon 80 wärst, dann könntest du dich schon freuen.
Und die haben Folgendes gemacht im Zuge von ihrer Impfstudie. Die haben vor der zweiten Impfung so Nasopharyngealabstriche gemacht, also so tiefe PCR-Abstriche, und haben geschaut, wie hoch die wie hoch die Viruslast bei denen ist, die erst einmal geimpft wurden. Und da war das PCR-Signal 60-fach schwächer als bei den Ungeimpften, die positiv getestet wurden.
Und das ist viel. 60-fach schwächer ist in dem Fall günstig.
Ja, das ist in dem Fall günstig, weil das ist ein sehr starkes Indiz dafür, dass bereits die erste Impfung die Weitergabe des Virus verringert. Ja, das heißt, diese zweite Voraussetzung, die wir haben, damit das Ganze Sinn ergibt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegeben, zumindest bei ein paar der Impfstoffen. Ja, das bedeutet, und das ist der entscheidende Punkt, ja, wenn ich jetzt die Gesellschaft nur mit einer Impfdosis teilimmunisiere, kann ich davon ausgehen, dass insgesamt in dieser Gesellschaft weniger Virus in Umlauf ist. Ja, und nicht nur in der Gesellschaft, sogar auch im Körper des Individuums, zeigt diese Studie im Prinzip auch. Ja. Und wenn ich weniger Virus in Umlauf habe, dann bedeutet das auch zwangsläufig weniger Replikationszyklen des Virus. Und es ist immer, wenn sich das Virus vermehrt, wenn es seine Erbinformation verdoppelt, dann entstehen diese Mutationen zufällig. Ja, das heißt, ich habe einfach viel weniger Ereignisse, bei denen Mutationen entstehen können.
Das heißt, weil pausenlos unendlich viele nahezu Mutationen vorkommen und je weniger Möglichkeiten es gibt, desto weniger Möglichkeiten gibt es auch, dass eine davon einmal gravierend wird.
Genau. Und diese Arbeit aus Harvard, eben in Anbetracht von all diesen Daten, die jetzt die letzten Wochen und Monate dazugekommen sind, kommen eigentlich sehr klar zu dem Schluss, dass auf der einen Seite, also dass dieser Effekt, dass weniger Virus in Umlauf ist, dass der wirklich der Dominante ist. Ja? Und zwar auf der einen Seite, natürlich ist es richtig, dass wenn ich jetzt Leute impfe und auch wenn ich sie nur teilimmunisiere mit einer Dosis, dass der Druck auf das Virus, sich anzupassen, steigt. Aber dass der Effekt, dass viel weniger Virus dadurch in Umlauf ist, den ersten Effekt kompensiert. Und das Wichtige ist, wenn wir da jetzt immer nur auf die Impfung schauen und sagen, okay, wir üben Druck auf das Virus aus, dass es sich anpasst, der Immunantwort zu entkommen, da kommen wir eh nicht dran vorbei. Also an der Situation führt ja nichts vorbei. Die Pandemie kann ja erst zu Ende sein, wenn ausreichend Leute einen Immunschutz haben. Ja? Wurscht, ob der jetzt durch die Impfung entsteht oder mittels Durchseuchung. Also wenn wir nicht impfen, dann kriegt jeder früher oder später Covid-19. Nur das Problem bei Durchseuchung ist halt, dass genau das Gegenteil der Fall wäre von dem, was wir gerade beredet haben, das wir eigentlich wollen. Nämlich, dass auf der einen Seite der Selektionsdruck auf die Viren steigt, sich anzupassen und Fluchtviren zu werden, genau wie wenn ich impfe, aber zusätzlich halt extrem viel Virus in Umlauf ist.
Das heißt, es werden viel mehr Leute krank, es sterben viel mehr Leute, aber das Ergebnis der Virenmutation ist im Prinzip dasselbe oder sogar noch schlimmer.
Genau, das heißt, ich hab dasselbe Problem, das ich beim Impfen auch habe, nur zusätzlich, dass ganz viele sterben und ganz viele krank werden und viel, 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 viel mehr Long-Covid kriegen und viel mehr Viren da sind, wodurch die Chance auf Mutationen nochmal gewaltig größer ist, als wenn ich dasselbe mache mit wenig Viren in Umlauf.
Weil da hat es ja kurz ein kleines Hallo gegeben auf Social-Media-Kanälen, weil irgendein anerkannter Chef-Virologe gesagt hat, in eine Pandemie reinzuspritzen ist ein Wahnsinn, man soll überhaupt nicht impfen, sondern man soll den im freien Lauf lassen, weil man eben dann diese Fluchtviren anfeuern würde.
Ja, der hat da andere Dinge auch noch behauptet. Ich muss sagen, mit dem im Speziellen habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, aber du hast ja mit jemandem gesprochen.
Genau, und da, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist es so, dass die Probleme gibt so oder so, man kann nur, wenn man nicht impft, noch viel mehr Probleme haben.
Genau. Genau. Wer glaubt das? Also wer hätte das geahnt? Ich meine, man sieht es ja, wenn wir uns einfach mal anschauen, die Viren, die momentan als Fluchtviren gehandhabt werden, wo die herkommen. Die kommen ja nirgends her, wo viel geimpft worden ist. Die kommen genau dort her, wo nicht viel geimpft worden ist, weil es auch den Impfstoff damals noch nicht gab. Aber wo einfach viel Virus in Umlauf war. Die brasilianische Mutante, die P1, die kommt aus einer Region, wo, nach groben Schätzungen, ja, wird auch unscharf sein, aber 75% der Leute in dieser Region Covid-19 hatten. Ja, natürlich, mit so viel Virus in Umlauf hast du natürlich wahnsinnig viel Chancen auf Mutanten und dann auch schon den Selektionsdruck durch diese teilweise Immunität. Das heißt, da komme ich ja nicht dran vorbei. Die Südafrika-Variante ist auch in einer Gegend entstanden, wo etwa 30% der Leute Covid-19 hatten. Ja, also Durchseuchung ist wirklich der größte Gefallen, den man dem Virus machen kann. Und du hast keine Vorteile gegenüber einem Impfprogramm, außer dass halt urviele sterben.
Ja, was jetzt im engeren Sinn normalerweise auch nicht als Vorteil gehandelt wird.
Nein, das habe ich schlecht ausgedrückt. Diesmal habe ich mich wirklich schlecht ausgedrückt. Du hast keinen Vorteil, außer dass weniger Leute sterben.
Jetzt ist so, das Ergebnis sind diese Fluchtviren, diese Mutanten, die so Karriere, wenn man so möchte, gemacht haben im täglichen Gespräch. Und das Problem ist ja immer, Und es wird auch viel diskutiert, was die Impfstoffe denn können, gegen welche Virusmutationen sie noch helfen und wie gut. Da sind wir ja immer hinten nach. Also es treten immer Mutationen auf, dann kommt man drauf, dass es die gibt. Manchmal früher, manchmal später, manchmal absichtlich, manchmal zufällig. Und dann kann man darauf reagieren. Das heißt, wir Menschen können eigentlich immer nur auf Mutationen reagieren, oder?
Das ist das Frustrierende. Das ist auch das, was wir momentan in erster Linie machen. Aber es gibt schon Experimente, die man ausführen kann, um dem Virus vielleicht sogar ein kleines bisschen voraus zu sein. Und eine dieser Arten von Experimenten, wahrscheinlich die, die da am wirkungsvollsten wären, ist leider ausgerechnet auch eine Form von Experiment, die man möglichst nicht machen muss, wenn man nicht unbedingt muss.
Und zwar?
Und da geht es um sogenannte Gain-of-Function-Experimente.
Gain-of-Function, das erinnert ein bisschen an den Bodybuilder-Spruch aus den 80er Jahren, no pain, no gain. Hat das damit was zu tun?
Schmerzhaft kann das tatsächlich sein, deswegen macht man es ja so ungern. Es geht im Prinzip um die Frage, kann ich wissen, was das Virus macht oder wie es sich verändert, bevor es sich verändert?
Das heißt quasi virologische Astrologie, wenn man so möchte, in die Zukunft des Virus zu schauen?
Ja, nur dass halt kein Blödsinn ist, sondern tatsächlich funktioniert. Müssen nicht Viren sein, aber sagen wir, man nimmt irgendwelche Krankheitserreger und man versucht sie, ich möchte jetzt sagen, gezielt gefährlicher zu machen, aber es ist eigentlich überhaupt nicht gezielt, es ist eigentlich völlig ungezielt, ich komme gleich dazu, aber man versucht sie übertragbarer zu machen, virulenter, also krankmachender zu machen oder resistenter zu machen, aber nicht, indem man jetzt hergeht und sagt, ich schau mal an, wie das funktioniert und jetzt verändere ich da was gezielt und dann ist Ärger, sondern ich mache genau das, was wir gerade gesagt haben, was in der Natur auch mit dem Virus passiert, nämlich ich erhöhe den Selektionsdruck, ich helfe den Erregern, die einen leichten Vorteil haben, ein bisschen auf die Sprünge und dränge sie evolutionär mehr und mehr in diese Richtung, in der sie dann mehr Probleme verursachen, als sie es momentan tun.
Das heißt, diese Art von Forschung, die spielt quasi Pandemie im Labor?
Genau. Und da kann ich im Kleinen zum Teil das schaffen, was ich dann draußen in der Natur vielleicht im Großen sehe. Mhm. Und das ist natürlich, und bevor wir jetzt drüber reden, das ist natürlich so eine kontroverse Art der Forschung, weil auf der einen Seite sie ist wahnsinnig hilfreich, um vorherzusagen, in welche Richtung sich das Pathogen, also der Krankheitserreger, verändern könnte, um problematischer zu werden. Auf der anderen Seite habe ich dann halt im Labor absichtlich einen eh schon blöden Erreger genommen und habe ihn noch deutlich blöder gemacht und muss hoffen, dass sie alle gescheit die Hände waschen und in den Ellbogen niesen im Labor, damit das Ding nicht rauskommt.
Ja, und wenn man das nicht genau erklärt, was da gemacht wird und wie es gemacht wird, dann werden natürlich auch diese Gerüchte befeuert, dass aufgrund solcher Experimente irgendwo ein Virus, das scharf gemacht worden ist, ausgekommen ist und dann eine Pandemie ausgelöst hat.
Ja, ich meine, das ist halt das Schwierige an dem Thema, ist, man kann es ja grundsätzlich kaum theoretisch ausschließen und es lässt sich auch schwer widerlegen, weil eben das, was mit dem Virus da gemacht wird, keine gezielte Veränderung ist, sondern im Prinzip das Virus das durchläuft, was draußen in der Natur eh auch durchlaufen würde, nur gezielter und im Labor. Aber es darf natürlich nicht jedes Labor kann solche Experimente machen. Das sind dann die Stufe 4 Sicherheitslabors. Also da hat man natürlich die höchsten Standards. Aber vielleicht, um ein bisschen zu erklären, wie das in der Praxis ausschaut. Ja, ich finde das einfachste Beispiel, und das kann sich bitte jeder anschauen, wenn dann der Podcast zu Ende ist, das hat die Harvard.
Aber das können ganz viele Menschen schon, dass sie gleichzeitig YouTube schauen können und zuhören.
Ja, aber die sollen aufmerksam zuhören. Weil das ist, finde ich, eins der wenigen Videos, wo man so Mikroevolution wirklich sehen kann. Und das auch noch in 2 Minuten. Und die haben Folgendes gemacht. Das war von der Harvard Medical School. Die haben eine große Platte Agar genommen. Also Agar, das ist so ein Nährmedium.
Das ist so ein Gelatinersatz.
Genau, so ein Gelatinersatz, genau, das wollte ich sagen. Und daraus macht man halt im Labor sehr viel. Daraus macht man auch diese Nährmedien in aller Regel. Und die haben einfach eine große Platte von diesem Nährmedium genommen und haben jetzt aber Folgendes gemacht. Die haben in dieses Nährmedium Antibiotika gegeben. Aber nicht gleichmäßig in diese große Platte hinein, sondern die haben an den Rändern links und rechts, gar kein Antibiotikum gehabt. Dann haben sie ein paar Zentimeter weiter drin ein bisschen Antibiotika reingeben, aber noch immer nicht viel. Aber dann nochmal ein paar Zentimeter weiter innen, 10-mal so viel Antibiotika, weiter innen 100-mal so viel. Und ganz in der Mitte war die 1000-fache Konzentration dieses Antibiotikums. Und dann hat man an beiden Rändern, man hätte es auch nur von einer Seite machen können, aber auf zwei Seiten schaut es irgendwie cool aus, Bakterien da hineinwachsen lassen. Bakterien, die eigentlich keine Resistenz gegen dieses Antibiotikum haben. Und da hat man Folgendes gesehen. Man hat auch gesehen, wie die sich ausbreiten, die Bakterien.
Und die müssten aber, wenn sie in Kontakt kommen mit diesem Antibiotikum, sofort eingehen.
Genau, das sieht man auch. Ja, man sieht dann so die Bakterien, die sind dann, also die Platte Agar, die ist unten, ist sie schwarz. Das heißt, man sieht diese weißen Bakterien da hineinwachsen. Ja, und die breiten sich aus, machen Millionen, wahrscheinlich Milliarden Kopien. Mhm. Und du siehst dann halt, die kommen zum Erliegen, sobald sie auf diese niedrigste Antibiotika-Zone kommen. Mhm. Okay. Und dann sieht man aber auch an ein paar, und das ist eine große Platte, ja, an ein paar einzelnen Punkten ein Ausbruch, ein Escape quasi. Mhm. Da hat eine dieser Bakterien eine leichte Antibiotikaresistenz entwickelt und wächst dann plötzlich an dieser einen Stelle in diese ganze Antibiotikafläche hinein und durchwächst sie. Und dann sieht man, es kommt wieder zu einem Stopp. An der Zone, wo dann die 10-fache Antibiotika-Konzentration ist. Und dann wieder an ein, zwei Punkten plötzlich ein Ausbruch. Eine Bakterie schafft es, eine Resistenz dagegen zu entwickeln, zack, und geht da rein. Dann dasselbe. Es bleibt wieder beim Erliegen, bei der 100-fachen Konzentration und dann am Schluss auch in die 1000-fache Konzentration wachsen Bakterien hinein.
Also dort, wo man eigentlich, wenn man sie von Anfang an dort abgesetzt hätten, wären sofort alle tot gewesen, aber durch diese langsamen Abschreibfehler und Mutationen kommen welche hinein?
Richtig. Da kann man genau das beobachten im Prinzip, was man jetzt grob umgelegt beim Coronavirus auch vermutet, nämlich, dass wenn der Selektionsdruck nur leicht ist und immer ein bisschen unter dem, was den Erreger stoppen würde, und ich habe aber viele Kopien in Umlauf, die viele Abschreibfehler machen, die viele Mutationen haben, dass dann gelegentlich ein paar gelingen wird. Ja? Hätte ich viel weniger Bakterien genommen, hätte es auch nicht funktioniert. Also jetzt wieder Analogie zum Coronavirus. Ja? Wenn viel weniger im Umlauf ist, dann hätten sich diese Mutanten gar nicht gefunden.
Aber so haben ja früher Schlachten auch stattgefunden. Da waren die Schlachtformationen und die sind aufeinander zu und man hat versucht, die Flanke zu durchbrechen, was dann nichts anderes bedeutet hat, als mit großer Anzahl an Männern dort anzugreifen, dass vielleicht ein paar hinter die Verteidigungslinien kommen und dort größeren Schaden anrichten können.
So. Ja, so schaut es auch aus. So schaut es auch aus, wenn man sich das Video anschaut. Also das Video heißt The Evolution of Bacteria on a Megaplate Petri Dish. Aber wir haben es dann eh in den Shownotes.
So ein mittelcooler Name, genau. Ja, in den Shownotes ist dann der Link. Aber es ist sehr beeindruckend, wenn man das dann tatsächlich schaut. Aber man darf es erst nach Fertighören des Podcasts anschauen.
Genau, das darf man vorher nicht schauen. Und was auch wichtig ist, nicht nur, dass die alle abgestorben wären, wenn ich sie von Anfang an auch nur in die niedrige Konzentration Antibiotikum gehaut hätte, sondern, das ist ja das Entscheidende, man hat da Bakterien mit einer wirklich potenten Antibiotikaresistenz ausgestattet, aber ohne irgendeine Ahnung zu haben, was genau sich in diesen Bakterien da jetzt verändert. Ja? Das heißt, wenn ich das Bakterium in diese Richtung gefährlicher machen muss, muss ich nicht sein Genom sequenzieren und dann schauen, wo kann ich da was abändern, dass das Ärger wird, sondern man nimmt es einfach her, man verstärkt den Selektionsdruck nach und nach immer so, dass der Krankheitserreger gerade noch damit zurechtkommt und dann wird es automatisch Ärger. So, jetzt ist die Frage, kann das mit Viren auch passieren? Und auf der einen Seite, ja, es kann mit Viren passieren, das haben wir ja vorher gerade geredet, aber es kann nicht so leicht passieren wie bei Bakterien.
Aber Viren sind ja weniger komplizierter als Bakterien und trotzdem geht es schwerer?
Ja, weil die Art und Weise, wie unser Körper Viren bekämpft, sich stark davon unterscheidet, wie Bakterien Antibiotika bekämpfen. Mhm. Es ist nämlich so, wenn eine Antibiotikaresistenz bei einem Bakterium aufkommt, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben, aber es ist meistens eine Ursache. Ja, also viele Bakterien werden resistent, indem sie das Antibiotikum kommt ins Bakterium rein und das Bakterium hat viele so Pumpen, mit denen sie Zeug wieder aus sich rauspumpen können. Und wenn da jetzt ein Mutant dabei ist, der einfach mehr von diesen Pumpen zum Beispiel produziert oder effektivere Pumpen, dann kommt schon wieder ein bisschen besser zurecht mit der höheren Konzentration. Und wenn da dann eine Mutante noch mehr von diesen Pumpen oder noch aktivere Pumpen...
Das gefällt dir natürlich als Pumper. Als Kraftsportler, der gern pumpt, dass die Pumper bessere Chancen haben zu überleben.
Nee, es gibt auch andere Arten, wie die da entkommen. Zum Beispiel viele Antibiotika greifen jetzt nur eine bestimmte Stelle des Bakteriums an. Ja, die binden jetzt zum Beispiel an eine Struktur von diesem Ding. Und wenn sie bei den Bakterien jetzt genau diese eine Struktur mutiert, kann das ganze Antibiotika da auch nicht mehr angreifen. Ja, da gibt es dann quasi einen Punkt. Bei Viren ist das komplizierter, weil bei Viren, da ist ja nicht eine Substanz, die das Ding attackiert, sondern da ist es das ganze Arsenal meines Immunsystems. Und da gibt es sehr viele Angriffspunkte, weil auf der einen Seite meine Antikörper, die greifen das Virus nicht an einer Stelle an, sondern die binden das Virus an sehr vielen Stellen. Ja, also da habe ich Antikörper gegen den Teil des Spike-Proteins, andere gegen einen ganz anderen Teil. Da kann jetzt nicht der eine Punkt mutieren, sodass die Wirksamkeit ganz verloren geht. Und dann habe ich auch noch ganz andere Teile des Immunsystems. Die T-Zellen, die ja auch Teil meiner Immunreaktion sind, die erkennen dann wieder ganz andere Teile und so weiter.
Das haben wir in der ersten Ausgabe des Podcasts ganz ausführlich besprochen.
Genau, das kann man nachhören.
Und aber erst nachdem man den Podcast fertig gehört hat und dann das Video angeschaut hat.
Aber grundsätzlich kann ich so Gain-of-Function-Experimente natürlich trotzdem bei Viren machen. Und da gab es historisch zum Beispiel eine Arbeit, das war eine der kontroversesten, gar nicht, weil es so viel Ärger war als alle anderen, sondern einfach, weil es eine der ersten war, wo sich die Fachjournale gedacht haben, na pfuh, da überlegen wir uns, ob man das veröffentlicht.
Ob es überhaupt publiziert wird?
Ja. Das haben sie dann noch lange Zeit nicht publiziert. Das haben sie abgelehnt, weil ihnen das zu gefährlich war. Also ich dachte, Moment.
Das heißt, in der Forschungswelt geht es zu wie in Familien. Das erste Kind darf immer am wenigsten und je mehr Kinder, desto lockerer wird es gehandhabt.
Es ist tatsächlich so. Also ich meine, es ist viel in der Forschung, rennt über Ethikkommissionen, was natürlich auf der einen Seite gut ist, was auf jeder Seite in Wirklichkeit gut ist, außer dass es oft ein bürokratischer Riesenaufwand ist. Aber man hat oft so ein Klischeebild, finde ich, von Forschern, die machen alles, was machen können, machen Forschern. Wahrscheinlich auch alles, was man machen kann, macht irgendwo auf der Welt irgendein Forscher. Aber das heißt,
Forscher, da glaubt man, dass lauter Doktor und Doktorinnen Mabuse in den Labors herumsitzen und die Weltherrschaft im Sinn haben.
Ja, na so ist es ja nicht. Die machen sich viele Gedanken, wenn man mit denen redet, ja. Und auch die Fachjournale machen sich Gedanken, was Gutes abzudrucken. Und das wurde lange Zeit nicht veröffentlicht. Einfach, weil wir gesagt haben, na gut, also wenn es so einfach ist, ein Virus, das eh schon urgefährlich ist, eventuell noch gefährlicher zu machen, dann gehen wir
die Bastelanleitung nicht ins Internet.
Genau, das war die Überlegung. Es ging um Folgendes, letztlich doch veröffentlicht worden 2012. Und da ging es um ein Vogelgrippevirus, H5N1. Das ist für den Menschen extrem tödlich, was schlecht ist, aber es kann sich zwischen Menschen nicht direkt ausbreiten, was wieder gut ist. Das heißt, ich muss mir jedes Mal frisch vom Vogel holen. Aber jetzt hat man sich gefragt, gut, jetzt haben wir ein Virus, das ist so gefährlich, dass es die Hälfte von allen, die es infiziert, in etwa tötet.
Das ist doch deutlich gefährlicher als jetzt das Coronavirus, oder?
Ja, also Coronavirus, was haben wir da? Tötet einen von 140 Infizierten weltweit circa. Wenn es einen von zwei Infizierten tötet, dann wäre die Situation
schlimmer. Ja, deutlich schlimmer. Und das kriegt man aber nicht direkt sofort vom Vogel, oder?
Nein, da würden sich die Corona-Proteste sehr schnell aufhören. Jeder zweite, der. Naja, nein, genau, das muss man sich jedes Mal holen. Und das Gute ist, dadurch, dass nicht zwischen Menschen ausbreitbar ist direkt, gibt es auch nur ein paar tausend Fälle, die man dokumentiert hat. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, was, wenn dieses Orgevirus lernen könnte, sich direkt zwischen Säugetieren auszubreiten, dann hätte man natürlich die Möglichkeit auf eine Pandemie mit Ausmaßen, die wir so vielleicht noch gar nicht gehabt haben. Ja? Und jetzt ist die Frage, soll man einfach warten, ob das einmal passiert? Oder soll man vielleicht einmal im Labor schauen, wenn das denn passieren könnte, wie würde dieses Virus aussehen? können wir bereits Impfstoffe und Medikamente dagegen entwickeln.
Und das ist dieses Gain of Function, dieses Erlangen von Fertigkeiten, das probiert man da auf wissenschaftlicher Ebene aus.
Genau, Gain of Function heißt halt Hinzugewinn von Funktionen oder Steigerung von Funktionen. Und das hat man da ausprobiert und das Schockierende war halt, dass das so einfach gegangen ist. Weil im Prinzip hat man dazu nur ein paar Frettchen gebraucht. Man nimmt oft Frettchen als Modellorganismus.
Aber warum? Weil nicht viele Leute Frettchen zu Hause haben und dann kann man es nicht so leicht nachmachen?
Ja, vielleicht. Ich glaube, wenn man Terrorist ist, man kommt schon irgendwie an Frettchen.
Also das sind die Algorithmen von den Geheimdiensten, die schauen, wer viel Frettchen bestellt. Da schaut man mal vorbei.
Naja, wenn einer 100 Frettchen bestellt, dann würde ich sowieso einmal einen Besuch abstatten. Aber nein, Frettchen sind für Virenübertragungen gute Versuchsmodelle einfach oder Versuchstiere. Deswegen nimmt man die oft. Und man hat jetzt Folgendes gemacht. Ja, dieses H5N1 verhält sich in den Frettchen sehr ähnlich
wie. Das ist die Vogelgrippe.
Ja, genau, Entschuldigung, die Vogelgrippe. Und man hat jetzt Frettchen genommen und hat diese Frettchen auf Teufel komm raus mit diesem H5N1 infiziert. Ja, das kann man ja, wenn man eine gewaltige Dosis in die Nase oder irgendwohin injiziert, dann wird das schon ein bisschen krank. Nur, das ist halt noch immer nicht an die Frettchen gut angepasst. Und dieses Virus kann sich jetzt ein bisschen drin vermehren, aber das reicht nicht aus, um zwischen Frettchen übertragbar zu werden. Ja. Aber man kann dem Frettchen oder dem Virus ein bisschen unter die Arme greifen und nach ein paar Tagen im Frettchen holt man die Viren wieder raus, die sich ein bisschen vermehren haben können und injiziert es ins nächste Frettchen. Und da kann sich jetzt schon, da sind jetzt ein paar dieser Viren, sind jetzt schon ein bisschen besser angepasst an das nächste Frettchen. Und da macht man dann dasselbe. Ja, ich lasse dem Virus ein paar Tage Zeit, sich zu vermehren, zu mutieren, sich eventuell entstehen Mutanten, die ein bisschen besser angepasst sind, ein bisschen übertragbarer werden etc. Und dann hole ich es wieder aktiv raus, es kann noch immer nicht übertragen, und gebe es ins nächste Frettchen, das mache ich lange Zeit. Und man hat gesehen, es reichen 10 solche Frettchenübertragungen aus, bis das Virus so gut angepasst war, dass es zwischen Frettchen übertragbar wurde. Ein Frettchen konnte das nächste Frettchen dann mit H5N1 direkt anstecken.
Das heißt, aber nur wenn man nachhilft. Also in der freien Wildbahn, die Evolution wird länger brauchen als 10 Schritte, aber irgendwann könnte es funktionieren, aber wenn man ihm nachhilft, geht es schneller.
Das ist es. Wenn man nachhilft und dafür sorgt, dass dieser Selektionsdruck immer so in dem Moment, also in dem Fall hat man quasi den Druck ein bisschen von dem Virus genommen, weil man gesagt hat, gut, du kannst sie noch nicht vermehren, komm, ich helfe da. Und
also Virennachhilfe.
Stopp dich ins nächste Frettchen. Aber natürlich, man hat ihnen im Prinzip immer die Möglichkeit gegeben, lang in diesem Frettchen zu sein, um sich ein bisschen anpassen zu können. Und so hat das halt funktioniert. Und das Gute ist, es hat auch ein bisschen Virulenz verloren. Das heißt, es war dann nicht mehr so krankmachend. Aber man hat halt schon sehen können, was sind die Veränderungen, die in diesem Virus auftreten müssen, damit sie zwischen Säugetieren übertragbar werden. Das heißt, das hat schon einen Wert und man kann schon testen, Medikamente etc. Aber man hat halt im Labor ein H5N1-Virus, das sich zwischen Säugetieren überträgt. Und das war halt einer der Gründe, warum man gesagt hat, oh, na gut, also an 10 Frettchen kommt man irgendwie ran. Und es braucht kein hochmodernes Labor. Das kann im Prinzip jeder in seinem Keller machen, ja, wenn er sich ein bisschen einliest. Und deswegen ist man da halt so vorsichtig mit dieser Forschung. Aber in Wirklichkeit hat man dann gesagt, gut, wenn es diese Gain-of-Function-Experimente gibt, das macht keinen großen Sinn, jetzt zu sagen, wir publizieren nichts mehr in die Richtung, weil das Wissen ist ja wahnsinnig hilfreich in Wirklichkeit. Und man weiß ja eh, wie es geht. Das heißt, man kommt schon irgendwie drauf.
Das heißt, wer es wissen möchte, kann es früher oder später dann doch herausfinden. Aber eben für die Welt der Wissenschaft und dann letztlich auch für die Gesellschaft, die das sinnvoll anwenden möchte, sind das sinnvollere Ergebnisse als vorher auf der Bakterienplatte, wo nur was Arges entsteht, aber man weiß nicht was. Da kommt man jetzt in Wirklichkeit dahinter, was genau wo entsteht und kann verschiedene Medikamente, Impfstoffe oder Therapien dagegen entwickeln.
Genau, das ist die Idee dahinter. So, und jetzt haben wir jetzt aber das Coronavirus. Und da ist ja jetzt die Sorge ein bisschen eine andere, nämlich die Sorge ist, was, wenn sich das Virus so verändert, dass der Immunschutz, den ich bereits aufgebaut habe, plötzlich nicht mehr so gut wirkt. Und da hätten wir jetzt auch zwei Möglichkeiten. Entweder wir chillen und warten, bis das passiert und schauen, okay, diese Mutanten entstehen, das entkommt dem Immunsystem ein bisschen besser. Oder wir schauen, dass wir dem Virus einen Schritt voraus sind, sagen, wir nehmen uns Hochsicherheitslabore her und sagen, macht's einmal a Gain of Function, das versucht, ob das Coronavirus dem Immunsystem entkommen könnte, und dann schauen wir uns genau an, wie schaut dieses Virus dann aus. Und das hat man gemacht. Und das wurde auch veröffentlicht, kurz nach Weihnachten 2020. Und ja, da hat man im Prinzip mittels vergleichbar simpler Methoden gezielt Fluchtviren gezüchtet. Und es war wirklich nicht schwer. Ich kann gern erklären, ja, was da gemacht wurde. Mhm. Ich kann es auch gern demonstrieren.
Man sieht es jetzt nicht, aber ich sehe es und kann kurz mit beschreiben, helfen.
Ich packe das jetzt aus im Labor. Das sind ja immer alle Dinge steril.
Ein Audio-Podcast, Unboxing.
Das habe ich gelernt bei Ö1. Da haben sie gesagt, ich soll ein Croissant mitbringen, weil das so sympathisch ist, wenn man im Radio frühstückt. Und jetzt habe ich aus dem Labor eine, das muss ich zählen, 24-Well-Plate mitgebracht.
Mhm. Was ist das genau? Also ich kann es einmal kurz beschreiben. Das ist eine durchsichtige Kunststoffvorrichtung mit einem Unterteil und einem Deckel, und im Unterteil sind 24, wenn es 24 sind, Vertiefungen. Ja? 4x6, genau.
Genau. Es ist eine kleine Platte, sie ist circa so groß wie meine Handfläche. Und
also eigentlich Platte ist ein bisschen irreführend. Es schaut aus wie die Medikamentenbox von jemandem, der sehr viele verschiedene Medikamente zu verschiedenen Tageszeiten nehmen muss, aber es ist nicht beschriftet, wann welche.
Ja, das stimmt. Normalerweise beschriftet man die dann auch oben. Solche Platten verwendet man meistens, wenn man mit vielen verschiedenen Viren oder Konzentrationen arbeitet. Also ich, wenn ich mit Viren gearbeitet habe, habe ich auch meistens diese 24-Well-Plates genommen. Also Well ist immer so eine Vertiefung, so ein Slot. Und davon hat es halt 24. Und in jeden passen, ja, was wird da reinpassen? Ja, 5. Wahrscheinlich 10, 5 Milliliter werde ich wahrscheinlich.
Also Well für Brunnen quasi, das ist das Wort.
Du weißt, ja, genau. Es wären da 24 kleine Brunnen drauf. Mein Podcast ist ein kompliziertes Format, nächstes Mal machen wir ein Video.
Aber wir machen Fotos von der Platte, dass man die dann, wenn man das Video fertig geschaut hat, kann man sich das Foto von der Platte anschauen, in den Shownotes verlinkt, und dann kriegt man einen Eindruck davon, wie diese Brunnenplatte ausschaut.
Man hat jetzt diese Brunnenplatten verwendet.
Das ist ein neues Wort, das setzt sich durch. Das Fluchtvirus wird in den Brunnenplatten scharf gemacht.
Es ist ja wirklich so. Und es war halt wieder erstaunlich einfach. Man hat da Viren hergestellt, wieder ohne zu wissen, wie genau man es eigentlich macht, dem Immunsystem, das bereits gelernt hat, das Coronavirus abzuwehren, ein Stück weit entkommen. Und es man braucht eigentlich nur 4 Zutaten. Mhm. Man braucht diese Plastikplatten, die 24-Well-Plates. Man braucht das Coronavirus. Ich brauche Zellen, in denen sich das Coronavirus vermehren kann. Und ich brauche Blutplasma von jemandem, der bereits mit dem Coronavirus infiziert war. Also in diesem Blutplasma, da sind die Antikörper drin, die bereits gelernt haben, das alte Coronavirus, das ursprüngliche, ich sage es gleich dazu, das nennt man oft den Wildtyp, die ursprüngliche Form, zu neutralisieren, also daran zu hindern, Zellen zu infizieren. So, jetzt hat man Folgendes gemacht. Man nimmt diese 24-Well-Plate, ja, diese 24-Brunnen-Platte, und man gibt Folgendes hinein. Zuerst einmal gebe ich in jede dieser Vertiefungen die Zellen, in denen sich das Virus vermehren kann. Das könnten menschliche Zellen sein, in dem Fall hat man andere Zellen genommen. Ja, in dem Fall hat man genommen Verozellen, das sind die Nierenzellen der grünen Meereskatze, die weder grün ist noch eine Katze, das ist irgend so ein Affe, aber ich weiß auch nicht, das ist halt eine Zelllinie, die man oft mit sowas infiziert. Mhm. Genau, also die gebe ich in jede Vertiefung rein. Mhm. Diese Zellen müssen uns nicht weiter interessieren, die sind nur dafür da, damit sich das Virus da drin halt vermehren kann, weil das Viren allein nicht können, die brauchen Zellen. Ja. Aber überall sind Zellen drin, das heißt, das Virus kann sich drin vermehren. So, jetzt gebe ich zu diesen Zellen hinzu Blutplasma von jemandem, der bereits infiziert war. Mhm. Also die Antikörper, die das Coronavirus neutralisieren können. Aber ich gebe nicht die gleiche Konzentration in jede Vertiefung, sondern ich erhöhe die Konzentration mehr und mehr, beziehungsweise andersrum gesprochen, ich verdünne sie immer mehr.
Also was jetzt, das heißt, man erhöht jetzt die Konzentration oder man verdünnt sie? Oder man, also, je nachdem, was man mag.
Sag mal so,
Protokoll gibt,
sagen wir
so, sie alle auskennen, oder?
Sag mal so, in der ersten Vertiefung, ja, wenn ich jetzt von links oben starte, in der ersten Vertiefung habe ich die höchste Konzentration an Antikörpern. In der nächsten Vertiefung habe ich eine halb so hohe Konzentration. Im dritten,
also exponentiell verdünnt.
Exponentielles Sinktum, wie würde man das sagen? Exponentielles absinkende Antikörperkonzentration. Genau, das heißt, es wird immer
Verdünnung ist.
Verdünnung, ja. Genau. Das ist besser als Sinktum, wenn man schon neue Wörter findet. Naja, jedenfalls die Konzentration wird immer zur Hälfte. Ja, das heißt, ich habe aber, um es jetzt simpel zu halten, müssen wir uns nicht merken, was wo ist, unterschiedlich hohe Konzentrationen von Antikörpern. So, und da schmeiße ich jetzt mein Virus drauf. Jetzt ist es so, dass die hohen Konzentrationen von Antikörpern, die werden das Virus daran hindern, die Zellen zu infizieren. Das ist ihre Aufgabe. Und das heißt, da sehe ich auch gar nichts in der Platte. Aber dann kann ich schauen, welche Verdünnung, ja, ist die, die es gerade noch dem Virus erlaubt, die Zellen zu infizieren und sich zu vermehren. Und das war halt die ersten paar Mal eine Verdünnung von, was, 1 zu 3000 circa. Oh, ist ja egal. Nein, Entschuldigung, was war das? Ich habe das schlecht ausgedruckt, ich kann die Zahl nicht lesen. Aber es ist ja wurscht. Ich schaue einfach, wo gelingt es dem Virus gerade noch, meine Zellen zu infizieren und sich zu vermehren. Dann nehme ich die Viren da wieder heraus, ja, nehme mir eine zweite solche Platte her, die genau gleich vorbereitet ist, auch unterschiedliche Verdünnungen, und da gebe ich diese Viren wieder drauf. Ja? Wieder in jede Platte die Viren dazu. Was ich noch dazu sagen wollte, man lässt dem Ganzen natürlich ein bisschen Zeit. Ja? Man gibt die Viren drauf, dann wartet man 3-4 Tage und dann sieht man, wurden die Zellen infiziert oder nicht und ist Virus entstanden. Ja? Das heißt, ich übertrage dann die Viren, die gerade noch mit diesen Antikörpern zurechtkamen, auf die nächste Platte und schau wieder, mit welcher Konzentration Antikörper kommen die gerade noch zurecht. Ja. Jedes Mal, wenn ich die Viren von einer Platte auf die nächste übertrage, nenne ich das Passage oder Passage. Ja. Und man kann sich auch vorstellen, wenn das Virus da jetzt drin ist, ja, es hat eine Konzentration von Antikörpern vor sich, mit denen es gerade noch zurechtkommt. Und wenn es gerade noch damit zurechtkommt, gebe ich es wieder auf die nächste Platte und schau wieder, mit was kommt es da jetzt gerade noch zurecht. Und da hat man dann halt gesehen, dass nach einer gewissen Zeit gelingt es diesen Viren plötzlich, ein bisschen besser damit zurechtzukommen. Ja, also ich habe gesehen, die eine Konzentration, die bei der sechsten Passage noch alle Viren neutralisiert hat, dann plötzlich bei der siebten Passage nicht mehr ausgereicht hat. Das heißt, die Viren haben sich verändert in eine Richtung, in der es plötzlich mit einer doppelt so hohen Konzentration Antikörpern zurechtkamen. Und da höre ich aber noch nicht auf. Also das heißt, die ersten Fluchtmutationen sind bereits nach 7 solchen Passagen aufgetreten und haben sich da etabliert. Und ich mache aber weiter. Ja, an Tag 73 ist plötzlich eine Mutation aufgetreten. Also man hat immer sequenziert, welche Mutationen kommen dazu, die wir vielleicht schon viele gelesen haben. Die hieß E484K.
Das ist jetzt die dominante Veränderung in den aktuellen Virenmutanten, oder?
Ja, also in denen, die als Fluchtmutanten gelten, sehen wir die auch. Ja, das war die 12. Passage. Da ist plötzlich, hatten alle diese Viren diese E484K-Mutation. Das war nach 80 Tagen, ja, also nicht einmal 3 Monate. Und das war ein großer Sprung. Plötzlich kam das viel besser mit diesen Antikörpern zurecht. Und die haben das natürlich noch immer nicht aufgehört. Die haben gesehen, nach der 13., 14. Passage, da haben diese Antikörper überhaupt nicht mehr ausgereicht, um das Virus daran zu hindern, die Zellen zu infizieren. Das heißt, das war ein totaler Immune-Escape in dem Fall.
Das heißt, das Virus hat sich innerhalb von 80 Tagen so verändert, dass die Antikörper, die in dem Fall jetzt unser Immunsystem, sei es durch eine Impfung, sei es durch eine Infektion entwickelt hätte, wären diesen Antikörpern komplett entkommen und wir hätten keinen Schutz mehr gehabt oder nur einen verminderten.
Ja. In der Praxis ist es so, man muss sich vorstellen, dieses Experiment hat man gemacht wirklich mit dem Blutplasma von einer Person. Das heißt, und da hat man halt vorher, hat man viele untersucht, hat geschaut, wer hat die stärksten, ärgsten Antikörper, die wirksamsten. Und mit der hat man dann das Experiment gemacht. Und dem seinen Antikörpern sind die vollkommen entwischt. Ja? Also da hatten die Antikörper eine 256-fach geringere Wirksamkeit gegen die mutierten Viren, die man da gezüchtet hat, als gegen das ursprüngliche.
Aber das klingt, das ist eine gewaltige Zahl, 256 Mal weniger. Ist das noch immer ein bisschen was oder ist das fast gar nichts mehr?
Auf diese eine Person umgemünzt wäre das im Prinzip gar nichts mehr wahrscheinlich. Mhm. Aber das Gute ist, meine Immunreaktion ist ein bisschen anders als deine Immunreaktion. Mhm. Das heißt, es heißt überhaupt nicht, dass meine Antikörper das auch gar nicht mehr erkennen würden. Mhm. Und das hat man auch gesehen. Man hat dann auch das Plasma von anderen ehemals Infizierten getestet und hat halt gesehen, da sinkt zwar auch die Wirksamkeit gegenüber dem mutierten Virus, aber jetzt nicht so stark. Ja, aber alle Plasmen, alle Personen, die man da getestet haben, hatten mindestens einen zweifachen Abfall der Wirksamkeit ihrer Antikörper. Und das hat man halt in 3 Monaten mit ein paar so Plastikplatten machen können. Mhm. Ja? Und das war jetzt auf der einen Seite, ist das natürlich schlecht, weil man im Labor gezielt ein Virus züchtet.
Das man nicht mehr beherrschen kann mit den gängigen Medikamenten.
Ja, das auch auf die Impfung mit großer Sicherheit nicht so gut ansprechen würde. Aber man sieht es halt, bevor es in der freien Wildbahn auftaucht. Wie gesagt, das ist veröffentlicht worden Ende 2020, da waren ja die ganzen Mutanten noch gar nicht da.
Das heißt, wenn man das schon ein Jahr vorher gewusst hätte, das heißt, wenn sie die ganze Welt gezielter und im größeren Stil auf eine Pandemie vorbereitet hätte, hätte man schon vorher gewusst, in welche Richtung sich ein Coronavirus verändern könnte und dann müssten wir jetzt nicht im Nachhinein die Impfungen gegebenenfalls anpassen, sondern hätte schon vorher verschiedene Varianten der Impfungen im Schrank gehabt, um sozusagen.
Ja, also theoretisch könnte man das natürlich machen. Es ist halt die Frage, wie praktikabel das ist. Aber das, was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man genau weiß, wo man hinschauen muss. Weil das ist ja das Spannende. Man hat nach 73 Tagen ist diese E484K-Mutation aufgetaucht. Mhm. Ja? Und das ist genau die gleiche Mutation, ja, die man auch in allen dieser besorgniserregenden Mutanten sieht. Mhm. Also brasilianische, südafrikanische, die haben ja auch diese E484K-Mutation, wo man auch weiß, die hilft dem Virus, dem Immunsystem zu entkommen. Und mittlerweile die B117, die aus UK, hat das lang nicht gehabt.
Die Kent-Variante.
Genau, die Kent-Variante. Damit hat es lang nicht gehabt, aber hat sich jetzt mittlerweile auch angeeignet. Mhm. Das heißt, das, was man da vorab schon im Labor gesehen hat, taucht jetzt in mehr und mehr dieser Viren in Wirklichkeit, also draußen in der realen Welt, auch auf.
Aber bedeutet das, dass das nur schlecht ist oder kann das auch einen Vorteil bringen, weil es vielleicht bedeutet, dass Viren gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten haben, sich zu verändern?
Genau, beides. Es ist natürlich urschlecht, weil es einfach zeigt, wir wissen jetzt, wo wir hinschauen müssen, ja, weil es zeigt, dass immer mehr Viren unabhängig voneinander Mutationen sich aneignen, die es ihnen erlauben, dem Immunsystem besser zu entkommen. Beziehungsweise, ich sage immer dem Immunsystem, der Immunreaktion, die man bereits aufgebaut hat gegen einen Impfstoff, gegen eine vergangene Mutation. Das ist natürlich schlecht, aber es ist gleichzeitig auch gut, weil es ein Indiz dafür ist, oder sagen wir so, die Tatsache, dass es oft die gleichen Mutationen sind, die wir sehen, ist sehr gut, weil es ein Indiz dafür ist, dass das Virus vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, um dem Immunsystem zu entkommen. Weil wenn die E484-Mutante in allen Variants of Concern, in allen besorgniserregenden Mutanten plötzlich auftaucht, dann heißt das schon mal, dass das wirklich ein Endpunkt ist. Würde nicht sagen Endpunkt, aber ein Punkt ist, an den die Evolution das hintreibt. Und das kann man so interpretieren, dass das Virus vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hat, dem Immunsystem effektiv zu entkommen. Weil man muss bedenken, das Virus, es muss ja nicht nur dem Immunsystem entkommen, es muss auch funktional bleiben. Da geht es um Veränderungen am Spike-Protein, ja, und das hat eine Funktion, das Spike-Protein, das kann sich nicht beliebig verändern, sondern es muss nachher auch noch das tun können, was das Spike-Protein halt macht, nämlich an unseren Rezeptor binden und in unsere Zellen eindringen, ja. Und jetzt wäre es nicht undenkbar, dass die Tatsache, dass viele Viren unabhängig voneinander zu einem großen Teil die gleichen Mutationen entwickeln. Ja, geht ja nicht nur um 484K, es ist ja auch diese 501Y-Mutation, die heißt auch mittlerweile ein südafrikanischer, brasilianischer, englischer Mutante. Die Tatsache, dass die unabhängig voneinander dieselben Mutationen entwickeln, kann ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht gar nicht so viele Wege gibt, sich zu verändern und besser zu werden aus Sicht des Virus. Man nennt es konvergente Evolution, also dass der gleiche Selektionsdruck unterschiedliche Viren unabhängig voneinander zum gleichen Endpunkt führt. Es wäre viel, viel besorgniserregender, wenn die Situation die wäre, dass man sehen, es tauchen lauter Fluchtviren auf und die haben völlig unterschiedliche Mutationen. Weil dann hätten wir auch nicht die Chance, dass man sagt, gut, jetzt passen wir mal die Impfstoffe an und decken gleich alle Mutanten ab, die da jetzt in Umlauf sind. Sondern dann wäre es halt wirklich reines Chaos. Ja, das heißt, es heißt nicht, dass das Virus nicht noch viele Optionen hat, das können wir momentan nicht sagen, aber es ist trotzdem ein viel besseres Indiz, als wenn diese Mutationen nicht so übereinstimmend wären.
Aber das heißt, diese Art von Veränderungen sind vielleicht der bevorzugte Weg von Viren, den sie zuerst einschlagen, bevor sie raffinierter werden. So ein bisschen wie der holländische Fußballer Arjen Robben, der lang bei Bayern München gespielt hat, und der hat eine ganz bestimmte Form von Haken gehabt, wenn er von der rechten Seite nach innen getrippelt ist, noch zwei Schritte, und dann hat er mit links abgezogen und ganz viele Tore geschossen. Am Anfang waren die Verteidiger oft hilflos, aber irgendwann hat man gewusst, wenn er sich keine Mühe machen möchte, dann macht er den Trick und hat das ganz leicht verteidigen können, und dann war ein sehr guter Fußballer, hat er andere Varianten gewählt, so ungefähr. Das ist der erste Weg, und wenn der Häuselschmäh reingeht, dann halt den, aber ansonsten muss sich das Virus was anderes ausdenken.
Ja, das kann natürlich auch sein. Also ich kann das jetzt nicht kommentieren, weil ich mich da viel zu wenig auskenne, aber ich glaube es da einfach mal. Aber ja, natürlich, es kann ja natürlich auch sein, dass das einfach das erste Stadium der Mutation ist, und dann, wenn wir dagegen ein Mittel finden, dass es dann nochmal einen anderen Weg findet, aber das kann man natürlich momentan.
Aber das könnte man auch mit weiteren Gain-of-Function-Experimenten herausfinden, wenn man das Virus noch mehr tritzt und noch mehr zur Weißglut bringt, dass es dann ganz was anderes herzeigt.
Das könnte man zum Beispiel machen. Ihr könnt jetzt Leute nehmen, die bereits mit der Südafrika-Mutante, was ja momentan das besorgniserregendste Virus ist, was diese Fluchtmutationen betrifft. Ihr könnt jetzt Plasma von solchen Personen nehmen und schauen, kann ich das Virus noch mehr tritzen, um da nochmal eine komplette Flucht zu erzwingen. Sowas könnte man machen. Aber wie gesagt, man macht es halt sehr ungern, weil man dann halt doch im Labor wieder ein Virus züchtet, das wieder allem entkommen wird.
Wie würde man denn ein Virus, das so gefährlich ist und das man dann nicht mehr haben möchte, wie entsorgt man denn sowas? Im Labor jetzt. Also man sagt, man ist jetzt fertig und man möchte dann immer weiter forschen, weil das ist einem doch zu haarig oder es gehen die Geldmittel aus. Auf jeden Fall möchte man es nicht herumliegen haben. Man möchte es gern ganz weg haben, ein Virus. Was tut man? Zündet man das an oder gießt man da Säure drüber? Oder ist die Säure erst wieder so ein Gain-of-Function-Mittel, wo das dann noch besser wird?
Das ist eine gute Frage. In der Theorie kann ich es gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was ich immer mit den Viren gemacht habe, die ich hergestellt habe, wenn ich es nicht mehr haben wollte. Die waren ja auch irgendwie Special Interest Viren, weil es halt auch menschliche Zellen infizieren und ich sie so designt habe, dass auch menschliche Gene zerstören. Und ich weiß nur ganz praktisch, was ich gemacht habe. Ich habe dann immer Flüssigkeit dazu geschüttet, von der ich gewusst habe, dass sie Viren vernichtet, von der ich aber nicht mehr weiß, was sie war. Und dann schmeißt man das, also diese Labore, die mit besorgniserregenderen Dingen arbeiten, die haben dann einen speziellen Mistkübel, wo du eine lange Einführung kriegst, wie dieser Mistkübel Hand zu haben ist. Und das wird auch regelmäßig kontrolliert. Da musst du das Gefäß dann reinschmeißen, komplett dicht versiegelt, in mehrere Hüllen eingepackt. Und sobald du diesen Mistkübel einmal schließt, bekommst du ihn auch nicht mehr auf. Und wenn der dann, der muss gar nicht voll sein, aber sobald der dann ein paar Tage im Labor steht, kommen Leute und führen den an einen mysteriösen Ort, den ich nicht kenne, wo der unter ganz speziellen Bedingungen verbrannt wird, so wie er ist, so dass nichts, was da aus Atomen besteht, irgendeine Chance hat zu überleben. Aber ich weiß nicht mehr, womit man dieses Virus neutralisiert. Ich weiß nur, dass dieses Entsorgen von Viren von Spezialisten gemacht wird in Mistkübeln, die auch sehr speziell sind.
Das heißt, Mülltrennung wird wirklich sehr, sehr ernst genommen in molekularbiologischen Laboren. Das ist nicht so, wie man sich denkt, naja, das wird eh noch einmal getrennt, das kann ich schon dazu schmeißen. Ich weiß es nicht genau, gehört dieses Plastik wirklich in den gelben Container, ich haus einmal hin, das werden sie schon rausnehmen. Das ist da anders.
Ja, und ich möchte auch sagen, das war jetzt auch kein Hochsicherheitslabor. Das war halt das Virus, mit dem ich gearbeitet habe, das kann zwar Menschen infizieren, aber es kann sie dann nicht vermehren oder so. Und deswegen
besprechen wir vielleicht in einer anderen Episode. Oder wenn wer genauer Bescheid weiß und uns Bescheid geben möchte, so nett ist, gern unter podcast@sciencebusters.at oder über Instagram einfach sagen, was eigentlich passiert mit so urargen Viren, die man nicht mehr haben möchte. So, ich glaube, das war das richtige Thema am Scheitelpunkt einer Pandemie, wo sie alle wünschen, dass die Viren endlich verschwinden, haben wir lang besprochen, wie man sie denn viel, viel gefährlicher machen könnte und dass es gar nicht so kompliziert ist. Vielen, vielen Dank für die Einführung.
Ja, was soll ich machen?
Nein, es hilft ja nicht. Wenn man es nicht weiß, passiert es ja oft trotzdem. Also ist es besser, man weiß es, muss man sie weniger fürchten oder selbst wenn man sie genauso viel fürchtet, weiß man vielleicht, was man machen kann.
Vielleicht möchte ich noch eine Sache sagen, der Vollständigkeit.
Aber vielleicht auch nicht.
Diese Art dieser Gain-of-Function-Experimente, die beziehen nur die Antikörper mit ein. Diese Fluchtviren, die man so züchtet, haben keineswegs eine bessere Chance gegen unsere T-Zellen. Die sind nicht Teil dieses Selektionsprozesses. Und es sind die T-Zellen, grob gesprochen, die dann eher für die schweren Verläufe verantwortlich sind. Siehe Folge 1. Mhm. Das bedeutet, selbst wenn ich das ärgste Fluchtvirus züchte, das ich überhaupt potenziell züchten kann mit so einer Methode, es wird vielleicht trotzdem die Impfung nach wie vor hervorragend gegen schwere Verläufe schützen. Das heißt, man muss schon aufpassen, wenn man so Versuche macht, aber man darf auch nicht glauben, dass man jetzt kinderleicht dem Immunsystem komplett entkommen kann, auch mit solchen Sachen. Und ich wüsste auch keinen Versuchsaufbau, keinen realistischen, der die Viren dazu bringen könnte, diesem Teil der Immunantwort zu entkommen.
Das heißt, da schaut man wirklich ganz gezielt oder so gezielt, wie man es halt zusammenbringt, wie sich das Virus entwickeln kann, kommt auf die momentan, wie soll man sagen, gute Nachricht in der schlechten, dass es zwar diese Arten von Mutationen gibt in den Viren, aber dass am Anfang viele Viren ähnliche Mutationen entwickeln, das ist ja einigermaßen gute Nachricht, wenn man denn so will, bei all den schlechten.
Und man könnte das so interpretieren, vielleicht, dass ich es ausformuliert habe, auch was das bedeuten könnte, nämlich, dass es vielleicht heißt, wenn das Virus gar nicht so viel Fluchtmöglichkeiten hat, dass man vielleicht einmal, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal den Impfstoff nachadjustieren muss und das war's dann. Also das ist eine Möglichkeit, die dadurch nicht unrealistisch erscheint.
Und das wäre dann doch angenehm, dann kann man sich viele Jahrzehnte hoffentlich auf die nächste Pandemie vorbereiten. Wir sind am Ende dieser doch langen Stunde, dieses Mal Folge 3, sind wir ein bisschen unmäßiger geworden. Es gibt noch ein paar Sachen durchzusagen. Eine Verschiebung leider von was schon einmal verschoben worden ist, nämlich die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards 2020, hätte am 8. Mai stattfinden sollen in Wien im Stadtsaal. Maite Nürnkim hätte kommen sollen und wollen, geht leider wieder nicht, pandemiebedingt, wie man schon seit vielen Monaten sagt. Wann genau die Verleihung dann stattfinden wird, sagen wir bis Ende April, wenn wir auch die Preisträgerinnen für 2021 bekannt geben. Wir sind aber, weil das gegangen ist, weil wir das ohne Publikum aber doch aufzeichnen haben können, jede Woche im Fernseher auf ORF1, jeden Mittwoch, 21:55 Uhr. Die Folge der letzten Woche, Spritz, du Impfversager, ist noch in der DVD zu sehen bis Mittwoch. Dann kommt das Ozonlob und da geht es endlich einmal nicht um Pandemie, sondern
das Ozonloch.
Also um Klimawandel, Klimakrise, die andere Krise, die uns dann wieder dominieren wird, wenn die Pandemie hinter uns ist. Da gibt es, glaube ich, nicht so einfache Gain-of-Function-Experimente, wie man den Klimawandel in den Griff kriegen kann. Und jetzt zum Schluss gibt es noch, wie versprochen, die Rechtsauskunft zum Kunstfleisch, über die wir in der ersten Folge gesprochen haben. Michael Lanzinger, Rechtsanwalt aus Linz, den wir schon längere Zeit gut kennen. Er ist Mitglied der Lawbusters, die Ähnliches machen wie wir, mittlerweile auch auf der Bühne, wenn man denn auftreten darf, nur halt mit Juristerei. Und er und seine Kollegen, Kolleginnen haben sich angeschaut, die rechtliche Seite der Selbstverspeisung.
In eurer ersten Episode habt ihr euch gefragt, ob es eigentlich legal wäre, wenn man auch sich selbst ein Schnitzel züchtet. Wir haben uns das Ganze rechtlich angesehen und kommen zu dem Schluss, dass es zumindest strafrechtlich gesehen eigentlich nicht illegal ist. Mord, also die Tötung einer anderen Person, fällt von vornherein aus. Zu denken wäre daher an die Störung der Totenruhe, da hier auch Leichenteile erfasst sind und deren Misshandlung, die Judikatur sagt sogar, die kulinarische Zubereitung. Allerdings haben wir hier wieder das Problem, dass niemand getötet wurde, beziehungsweise dass es sich nicht um einen Leichenteil im engeren Sinn handelt. Es wäre also die Möglichkeit der Körperverletzung, die aber auch gegenüber einer anderen Person gemacht werden muss. Und die andere Person kann nach § 90 StGB auch in diese Körperverletzung einwilligen. Allerdings gibt es hier die Einschränkung von § 879 ABGB, der sogenannte Sittenwidrigkeit, dass nämlich eine solche Körperverletzung nicht legal sein kann, auch wenn in sie eingewilligt wurde, wenn sie sittenwidrig ist. Und da Kannibalismus nicht gerade anerkannt ist, wird das wahrscheinlich hier so sein. Das bedeutet, dass wenn ich mir selbst DNA entnehme, um daraus mein eigenes Schnitzel im wahrsten Sinne des Wortes zu züchten, wir eigentlich strafrechtlich eher kein Problem haben. Klammert man dann das Medizinrecht aus, dann können wir uns noch das Lebensmittelrecht ansehen. Hier gibt es das Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und das sagt in § 5 dieses Gesetzes, dass es verboten ist, Lebensmittel in Umlauf zu bringen, welche potenziell gesundheitsschädlich sind oder aber für den menschlichen Verzehr ungeeignet. Es bezieht sich hier dann auf eine entsprechende europäische Verordnung. Das bedeutet, dass man hier selbstgezüchtete Schnitzel sozusagen nicht in Umlauf bringen, also verkaufen dürfte. Für den häuslichen Gebrauch gilt aber dieses Gesetz nicht. Das bedeutet, das wäre wieder kein Problem. Zusammengefasst haben wir also das Thema, dass wir in Österreich eigentlich zurzeit keine entsprechenden Normen haben, die diese Angelegenheit wirklich abdecken können.
Das heißt, man darf sich selber verspeisen zu Hause, wenn man denn in der Lage ist, aus sich selber Nuggets oder Hamburger zu züchten. Kann das nicht illegal werden, weil wieder Michael Lanzinger, danke vielmals, so schön formuliert hat, das Problem ist eben, dass niemand getötet wurde. Also ohne Mord kann man es nicht illegal machen.
Man kann nicht alles haben.
Und es geht nicht um DNA, die man sich entnimmt.
Glaub. Genau, Zellen, ganze Zellen.
Ja, ganze Zellen. Das war's für diesmal. Danke vielmals fürs Zuhören. Der nächste Podcast kommt wie immer in 2 Wochen, am 26. April, dann wieder mit Florian Freistetter und mir. Danke, Martin.
Danke auch, Martin.
Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was man sonst so mit Podcasts machen kann. Fragen haben wir schon mehrfach erwähnt, bitte an podcast@sciencebusters.at als Mail oder an unseren Instagram-Account. Bis in 14 Tagen alles Gute, gesund bleiben oder werden und guten Appetit. Wir haben noch eine musikalische Servierbegleitung vorbereitet von On Ice. Das ist das Hard Rock Projekt von Martin Moder aus seiner Gymnasiumszeit mit Schulkollegen. 4-Mann-Band war das. Auch kommenden Mittwoch in unserer TV-Show Das Ozonlob wird es darum gehen auf ORF1. Da gibt es dazu auch schöne Bilder aus dem frühen 21. Jahrhundert. Der ganz junge Martin Moder mit Frisuren, die man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Und es gibt dann auch die Erklärung der Entstehung des geheimnisumwitterten Bandnamens On Ice. Quasi der Soundtrack für den Eigenfleischdöner.
Mahlzeit.
Hab heut voll die krasse Hunger, geh so dürrem auf die Ecken, boom. Sag ihm extra scharf viel Zwiebel, nix Tomate, sonst mach ich ihm Karate. Döner. Ich brauchen den Döner. Weil nur mehr Döner macht das Leben schöner. Arbeit voll die krasse Hunger, geht zu Dürrem auf die Ecken, Hummer. Sag ihm extra, schaff viel Zwiebel, nix Tomate, sonst mach ich ihm Karate. Ja, 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 ja. Döner, ich brauch nen Döner. War nur ne Döner, weißt, mach das Leben schöner.